Herzlich willkommen bei Café des Historien, dem Podcast des Historikerinnen-Netzwerks Schweiz. Wir sprechen mit Historikerinnen über ihre Forschungsthemen, ihre berufliche und auch ihre private Situation und ihre Visionen für die Zukunft der Schweizer Geschichtsforschung. Unsere erste Staffel heißt Unterforscht. Drei Historikerinnen erzählen, was es bedeutet, zu Themen in der Geschichte zu forschen, die bisher wenig Beachtung fanden. Mein Name ist Lou Salome Heer und ich begrüße euch, liebe Zuhörende, herzlich zu unserem Podcast. Unsere heutige Gästin ist Monika Wulz. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wissenschaftsforschung der ETH Zürich. Wir freuen uns sehr, liebe Monika, willkommen zu unserem Podcast Café des Historien. Wir fragen jeweils immer zum Einstieg, was das Interesse an Geschichte geweckt hat bei unseren Gästinnen. Bei dir ist es ja so, dass du von Haus aus Philosophin bist. Da würde uns natürlich interessieren, wie bist du zur Philosophie gekommen und dann von der Philosophie auch zur Geschichte.
Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Zu meinem Weg, der zunächst mit einem theoretischen Interesse begonnen hat, mit einem Interesse dafür, mich in meiner Umwelt zu orientieren und Begriffe dafür zu entwickeln, was da passiert. Und der Weg begann mit einer Irritation eigentlich, nämlich mit der Irritation in einer Gesellschaft aufzuwachsen, wo ich den Eindruck hatte, irgendetwas wird hier ausgeblendet. Konkret ging es um eine Situation, in der eben eine Minderheit ausgeblendet wurde, also die slowenischsprachige Minderheit in dem Teil von Österreich, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich habe irgendwie versucht zu verstehen, was da passiert, also eben natürlich versucht, historisch zu verstehen, eine Geschichte, die in die Zeit des Nationalsozialismus zurückgeht und in die 1920er Jahre natürlich, aber eben auch theoretisch zu verstehen und strukturell zu verstehen, was passiert in einer Gesellschaft, wo sozusagen auch diskursiv so viel ausgeblendet wird, was passiert eben in dieser Sprachpolitik, Geschichtspolitik. Und dazu hatte ich den Eindruck, es hilft mir, Begriffe und Argumentationsweisen kennenzulernen, die mir helfen, das zu verstehen und mich darin zu orientieren oder das auch benennen zu können. Weil ich habe damals eben Sätze gehört wie, mit denen sprechen wir nicht, das sind unsere Feinde. Also sehr starke Sätze und da hatte ich dann das Gefühl eben, dass mir irgendwie auch einerseits das Wissen über Sprache und über Geschichte, aber andererseits auch präzisere Argumente eben über Sprache und Geschichte helfen würden und über Wissen auch zu verstehen, wie man sich damit auseinandersetzen kann. Insofern habe ich eben zunächst begonnen, Philosophie zu studieren, wo ich auf die Theorien auch von Jacques Derrida gestoßen bin, auf seine Theorie der Differenz zum Beispiel oder Michel Foucault, das Nachdenken über Wissen und Macht, die mir dann natürlich geholfen haben, über eben genau diese Fragen auch strukturell nachzudenken, zu dem, was historisch passiert ist und was sozusagen dort vor Ort in die Geschichte des Nationalsozialismus zurückführt. Und das hat mich dann sehr interessiert, eben das auf die Auseinandersetzung mit dieser slowenischen Sprachgeschichte zu übertragen, die ich dann eigentlich als eine Geschichte von Gegenwissen auch begriffen habe damals und versucht habe, gerade mit diesem philosophischen Instrumenten und Begrifflichkeiten, aber auch mit einer historischen Untersuchung eben diese Geschichte der slowenischen Sprache, Sprachpolitik anhand von Grammatiken seit dem 16. Jahrhundert auch zu mit auseinanderzusetzen. Und das war dann eben Teil meiner Masterarbeit, wo sich eben auch historische und philosophische Forschung verbunden hat. Ja, das war so der erste Anlassfall, wo ich gemerkt habe, ich stehe vielleicht auch zwischen den Disziplinen, zwischen den Stühlen. Und dann ging es weiter, dass ich eben in Philosophie dann eine Dissertation geschrieben habe, auch über Wissenschaftsphilosophie, also über Gaston Bachelard, der quasi ein Vorläufer, Vordenker von Michel Foucault war, also sozusagen dieses Interesse auch nochmal ausgedehnt in einer Wissenschaftsphilosophie, die sich sehr stark mit Prozessartigkeit von Wissens Produktion beschäftigt, also gerade dieses Prozedurale hat mich sehr daran interessiert. Und parallel dazu habe ich eben begonnen, dann auch eben als Historikerin in Restitutionsfällen zu arbeiten, konkret in Fällen von Kunst- und Liegenschaftsrestitution. Und in dem Fall fand ich es interessant, selbst irgendwie zu lernen, Geschichte als eine Art von Werkzeug in einem politischen Feld auch wahrzunehmen. Also auch zu sehen, dass Fakten genau in so einem politischen Umfeld auch hergestellt werden. Habe in dem im Zuge dieser Arbeit auch ganz konkret eben diese Quellenarbeit kennengelernt und im Archiv mit allen möglichen Quellenbeständen zu tun gehabt. Und gleichzeitig ging es darum, Geschichte auch in und historische Forschung in einem politischen Umfeld natürlich einzubringen und herzustellen. Und das hat mich sehr fasziniert an dieser Arbeit, dieses eben sehr konkrete, aber gleichzeitig ja politische und auch Rechtsanspruchsfakten quasi daraus zu machen, die dann auch tatsächlich eben in vielen Fällen, in den meisten Fällen Zurückstellungen geführt haben. Und dieses Verhältnis von Forschung und außeruniversitärer Realität hat mich sehr interessiert. Und das Interesse daran, wie diese Bereiche zusammenhängen, also dieser institutionalisierte universitäre Bereich, wo man eben forscht und Dissertationen schreibt, sagen wir mal, und dieser andere Bereich, wo eben Forschung auch betrieben wird in einem Umfeld, wo man sehr gesellschaftlich natürlich involviert ist und eingreift.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ganz viel erfahren eigentlich über deine eigene Wissensbiografie auch und wie du in verschiedenen Feldern auch unterwegs bist, eben in der Philosophie mit einer historischen Perspektive oder dann als Philosophin promovierst und eben gleichzeitig als Historikerin arbeitest in diesem Feld. Jetzt arbeitest du aktuell zu einem sehr anderen Feld. Also ob es sehr anders ist, das wird sich vielleicht noch herausstellen. Was ist aktuell auf deinem Tisch? Ja, wozu forschst du?
Ja, aktuell schreibe ich ein Buch über Ökonomien geistiger Arbeit, wie ich es nenne. Und es geht konkret um die Frage, wann geistige Tätigkeit zu einem ökonomischen Konzept wurde. Also konkret schaue ich mir das an im 19., 20. Jahrhundert, wo natürlich Fragen von Produktivität eine große Rolle spielen, also auch die Produktivität durch geistige Tätigkeit, geistige Arbeit. Gleichzeitig tauchen eben auch Fragen von Ungleichheit, sozialer Ungleichheit sehr früh auf und mir geht es um dieses Doppelverhältnis quasi dieses Produktivitäts- und Effizienzgedankens von intellektueller Tätigkeit und gleichzeitig diesen Fragen von sozialen Ungleichheit und eben die Fragen nach, was sind Mittel und Ressourcen von intellektueller Tätigkeit, von wissenschaftlicher Tätigkeit, wer hat diese Ressourcen, wer hat sie nicht? Und was sind eben ökonomische Forderungen, um intellektuelle Tätigkeit zu ermöglichen? Also unter geistiger Arbeit sozusagen ein sehr, sehr breiter Begriff. Was ist darunter zu verstehen? Interessant ist, dass im 19. Jahrhundert dieser Begriff auch sehr breit verwendet wird und auch sehr, sehr inklusiv verwendet wird. Und genau das, denke ich, kann ein Anlass sein, eben in der Breite heute darüber nachzudenken, was solche Felder verbindet, auch wenn sie heute sehr anders organisiert, institutionalisiert sind. Aber eben geistige Arbeit im 19. Jahrhundert, das kann reichen von eben schriftstellerischer oder journalistischer Tätigkeit über Forschung in naturwissenschaftlichen Bereichen, von Experimenten bis hin zu auch Expeditionen, die ja im 19. Jahrhundert ein riesiges Thema sind. Auch administrative Tätigkeiten im Staat, zum Beispiel Beamtenschaft, die auch im Ausbau der Institutionen, staatlichen Institutionen wichtig wurde, aber vor allem auch im Ausbau der Kolonialverwaltung. Also auch das ist ja natürlich eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, dass diese staatlichen Bereiche auch sehr expansiv agieren und da eben ihre Beamten und quasi ihre geistige Arbeit gebraucht haben, um das zu organisieren. Geistige Arbeit kann auch betreffen eben künstlerische Tätigkeiten, bildende Kunst, Literatur, Schauspiel, also all diese unterschiedlichsten Tätigkeitsbereiche werden in diesen Theorien im 19. Jahrhundert in ökonomischen Theorien genannt und verhandelt und auch nach ähnlichen ökonomischen Überlegungen eingeordnet und diskutiert und eben gerade diese Bandbreite interessiert mich daran.
Also dieses breite Feld an intellektuellen Tätigkeiten oder beziehungsweise du zeigst auf, wie breit überhaupt das Feld war im 19. Jahrhundert, was unter den Begriff intellektuelle Tätigkeit gefallen ist und die damit verknüpften ökonomischen Theorien oder Fragen nach den Möglichkeiten auch von intellektueller Tätigkeit, also diese auch als Arbeit, Lohnarbeit zu fassen in einem gewissen Sinne. Wie kamst du überhaupt dazu, dir diese Frage zu stellen?
Wie gesagt, es gab diesen Ausgangspunkt dieser persönlichen Erfahrung zwischen universitärer Forschung und gleichzeitig dieser konkreten praktischen Arbeit in diesen historischen Prozessen. Und dadurch hatte ich, glaube ich, ein gewisses Sensorium für diese Fragestellung. Und dann bin ich auf einen Text gestoßen eines Wissenschaftsphilosophen namens Ernst Mach, der eben um 1900 sich genau auch mit dieser Frage beschäftigt, nach Ressourcen für intellektuelle Tätigkeiten, aber eben auch genau mit der Frage nach der Verteilung dieser Ressourcen und der genau ja auch globale Perspektive aufmacht in der Frage, wer leistet die geistige Arbeit und wer hat eigentlich keine Möglichkeit dazu, diese geistige Arbeit zu leisten. Und das ist zunächst ein wissenschaftsphilosophischer Ansatz, aber dann, was ich dann spannend fand, war zu sehen, sozusagen, wie sehr sich diese Wissenschaftsphilosophie, die wir heute vielleicht oft sehr entkoppelt diskutieren, sehr stark in diese Prozesse involviert sind und eigentlich sehr, sehr konkrete Bezüge zu ökonomischer Theorie und Sozialtheorie herstellt. Und dann bin ich dem eben auch forschungsmäßig immer weiter nachgegangen, diese Verknüpfung herzustellen zwischen einer theoretischen Annäherung an die Frage, was ist eigentlich Wissen und Wissenschaft und was hat das für soziale und ökonomische Einbettung in ihrer Zeit. Und das ist genauso die Schnittstelle, an der ich versuche weiterzuarbeiten und an der sich immer wieder überraschende Querverbindungen ergeben.
Die Podcast-Reihe heißt ja Unterforscht eben und es geht um eben auch überraschende Perspektiven und Ansätze, wo du jetzt schon genannt hast, wie sich dann quasi dieses Feld der Wissenschaftsphilosophie verbindet eben auch mit Theorien der damaligen Zeit, Sozialtheorien oder ökonomischen Theorien. Das wäre schon wie so ein Aspekt, wo man sagen kann, deine Forschung zeigt diese Verknüpfung, auch so als vielleicht eben überraschendes Moment. Hast du noch andere solche Beispiele, wo du sagen kannst, in meiner aktuellen Forschungsarbeit sehe ich diese und diese Aspekte auch nochmal als überraschende, als neue Elemente auch in der Forschung zur Geschichte der Wissenschaften und des Wissens?
Ja, es sind vielleicht mehrere Aspekte. Also der eine Aspekt ist eben dieser Shift hin in der Fokussierung auf Arbeit als Konzept zur Analyse dieser ökonomischen Situation von intellektueller Tätigkeit eben und gerade im Kontrast zu Diskursen, die aktuell vielleicht sehr viel stärker funktionieren, zum Beispiel auf Fragen des geistigen Eigentums, also eben gerade auf Eigentum im Zentrum fokussieren, aber eben auch auf Ökonomisierungen in Hinrichtung unternehmerischer Wissenschaft zum Beispiel ist eines dieser Schlagworte. Und ich denke, diese Diskurse sind sehr wichtig. Diese Diskurse bilden aber stärker eine Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre, der Entwicklung der Wissenschaftspolitik. Und ich denke, dass es gerade interessant sein kann, eben auch als Verfremdungseffekt sozusagen diesen Arbeitsbegriff sehr viel stärker in den Blick zu nehmen, eben gerade diese Frage von Ressourcen und Verteilung eigentlich und auch Arbeitsbedingungen in den Blick zu bekommen. Ich meine, es gibt jetzt diese große Debatte, vor allem in der deutschsprachigen akademischen Welt, um Ich bin Hanna. Also das ist ein Diskurs, der das natürlich aufgreift, auch diese Arbeits- und Anstellungsbedingungen von Akademikerinnen. Ein Diskurs, den ich sehr wichtig finde. Und die Frage aus meiner Arbeit ist eben auch, was kann historische Forschung beitragen, da nochmal präziser zu verstehen, was solche Arbeitsbedingungen von Wissenschaft sein können, gerade in einem Verhältnis, wo man den Blick weitet und nicht nur über diese institutionellen universitären Anstellungsverhältnisse spricht, sondern auch nochmal überlegt, was das Verhältnis zwischen universitären und außerakademischen Arbeitsverhältnissen von intellektueller Arbeit, von Forschung sein kann. Also so eine Weitung des Blicks, um zu sehen, wo man vielleicht auch schärfen kann in der Diskussion um solche Arbeitsverhältnisse.
Du hast jetzt gerade Ich bin Hanna erwähnt. Ich würde ja behaupten, oder es ist klar, es ist auch kein Zufall, dass es eben Hanna ist und nicht Hans, also dass es um eine weibliche Figur geht innerhalb der akademischen Strukturen. Aber mich nimmt trotzdem Wunder, spielt Geschlecht eine Rolle in deiner aktuellen Forschung, eben in Bezug auf dieses 19. Jahrhundert und Fragen von Wissensproduktion, geistiger Tätigkeit? Ist das auch ein Thema für dich?
Ja, ich finde es wichtig zu schauen, wie ökonomisch argumentiert wird, sich mit solchen Grenzziehungen zu beschäftigen. Und da gibt es ein ganz interessantes Beispiel aus dem 19. Jahrhundert. Matilda Gage, eine Frau in den USA, die eigentlich als Suffragette bekannt ist und sich da politisch gerade in diesem frühen Feminismus sehr stark einbringt, die gleichzeitig sich auch zu Wort meldet, eben gerade zum Thema der Erfinderinnen und die Frage stellt, wie sind Frauen als Erfinderinnen möglich, Women as Inventors, und interessanterweise genau in dieses Argument eben einbaut, sehr stark rechtliche und ökonomische Begründungen, warum Frauen zu diesem Zeitpunkt schwach vertreten sind, zum Beispiel auch in den Patentanmeldungen. Also wenn wir ans 19. Jahrhundert denken und an große Erfindungen, denken wir oft an die Glühbirne und Albert Edison und vielleicht die Morse-Telegrafie von Samuel Morse. Aber interessant ist es, dass es quasi auch damals schon einen Diskurs gibt, gerade von Frauen, die eben im Kern auf rechtliche und ökonomische Gründe abstellen, um sich auch einzubringen in diese Fragestellungen.
Gerade die Frage des Einbringens, wenn wir das jetzt auf deine eigene Forschung auch beziehen, wie wird deine Forschung in der akademischen Welt jetzt mal wahrgenommen und erlebst du da spezielle Herausforderungen auch?
Ja, vielleicht ist etwas, was mich prägt, dass ich mich durch diese Fragestellungen immer wieder an Schnittstellen bewege, also im Kern eben Philosophie und Geschichte, und das zwei Fächer sind, die schon immer wieder miteinander liebäugeln, aber gleichzeitig auch wieder einen großen Respektabstand voreinander haben. Und das zu überbrücken ist vielleicht nicht immer ganz einfach, aber macht für mich ein Spannungsverhältnis aus, das eigentlich interessant ist. Gleichzeitig auch dann die Schnittstelle von eben diesen ökonomisch-sozialgeschichtlichen Fragen auch in Wissenschaftsgeschichte hinein. Insofern scheint es mir immer wieder interessant, so quer zu lesen und Verbindungen herzustellen zwischen Bereichen, die eher getrennt untersucht oder gedacht werden, und eher zu schauen, wo es Referenzen gibt, um eher von Problemen auszugehen. Also das ist etwas, was mich, glaube ich, immer vorangetrieben hat, eher Fragestellungen und Probleme darauf zu stoßen und ausgehend davon dann gar nicht nach disziplinären Trennungen zu forschen, sondern eher zu schauen, welches Material brauche ich, um zu verstehen, um ein bestimmtes Problem besser zu verstehen.
Dennoch sind ja die Strukturen doch sehr, also es sind disziplinäre Strukturen. Und wie ist es dann für dich, dich in so unterschiedlichen Feldern zu bewegen? Es sind ja auch unterschiedliche Sprachen, quasi wissenschaftliche Sprachen, die gesprochen werden, unterschiedliche Denklogiken, und du bewegst dich da überall dazwischen auch. Was hilft dir dabei?
Mittlerweile glaube ich wirklich dieses stärkere Nachdenken über, was diese verschiedenen Sprachen sind, und sich die anzueignen und auch die Denklogiken zu überlegen, wie man diese verschiedenen Gruppen auch abholen kann und involvieren kann in Fragestellungen, in Problemstellungen.
Wie ist denn im Moment eigentlich deine berufliche Situation? Wir haben es zu Beginn schon gesagt, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der ETH. Was bedeutet das? Wie finanzierst du deine Arbeit? Und wir werden damit ja eigentlich auch bei deinem Forschungsthema in einem gewissen Sinne. Du bist selber eine Person, die intellektuelle Arbeit leistet, und es geht eben um Fragen von ökonomischen Grundbedingungen. Was kannst du noch dazu sagen?
Also im Moment, wie du sagst, bin ich eben hier Mitarbeiterin an der ETH im Bereich Wissenschaftsforschung, und insofern natürlich inhaltlich und institutionell irgendwie auch sehr privilegiert. Also es ist eine Position, wo man sehr gute Forschungsbedingungen hat und gleichzeitig mir auch inhaltlich, muss ich sagen, genau dieses Umfeld sehr große Freude macht, weil es mir die Möglichkeit gibt, genau dieses historische und theoretische Interesse auch zu verbinden, und weil ich das für mich sehr schätzen gelernt habe, hier diese Teile, die immer wieder sozusagen getrennt gedacht werden, hier zusammenzuführen und gegenseitig fruchtbar zu machen. Insofern habe ich großes Glück, dass es möglich war. Also war auch schon, also ich war vorher am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und das war auch schon ein Ort für mich, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann endlich diese verschiedenen Seiten zusammenbringen, was sehr vieles erleichtert hat. Ja, insofern im Rahmen dieser Anstellung hier an der ETH unterrichte ich dann auch sowohl im Programm Science and Perspective als auch dann für das Masterstudium Geschichte und Philosophie des Wissens. Und auch das sind Bereiche, die ich sehr spannend finde zu unterrichten, weil es eben auch genau um diese Kombination von Geschichte und Philosophie geht einerseits und Science and Perspective auch die Idee hat, dass man Wissenschaft genau in gesellschaftlichen Bezügen auch weiterdenken kann, also Wissenschaft in Perspektivierung bringt quasi. Und ja, finde ich schön, dass die ETH sozusagen das auch mitdenkt für Studierende auch aus den Natur- und Technikwissenschaften. Ja, dass es so ein Angebot auch geben kann. Und dann eben hatte ich eine Zeit lang auch die Koordination von dem Doktoratsprogramm Geschichte des Wissens über und da fand ich es wirklich total beeindruckend, diesen Austausch mit den Doktorierenden zu haben und gerade so eine Bandbreite auch von Themen kennenzulernen, die alle fantastische Themen und Arbeiten machen. Ja, hat mir sozusagen den Horizont erweitert.
Du erzählst jetzt auch sehr begeistert hier über deine Möglichkeiten an der ETH. Und die ETH hat ja nicht unbedingt den Ruf, so besonders attraktiv für Frauen zu sein, beziehungsweise es ist klar, dass es noch einiges braucht, auch im Bereich Gleichstellung. Wie ist das für dich? Wie forscht es sich spezifisch für dich als Frau in deinem Forschungskontext? Ist das ein Thema, das dir begegnet? Hast du Überlegungen dazu, Erfahrungen?
Vielleicht kann ich die Frage eher im Hinblick eben auf Philosophie beantworten und auf dieses Feld der Ökonomiegeschichte, also History of Economic Thought auch. Also auch das sind Felder, die tendenziell, und dazu gibt es auch Studien, recht männerlastig sind, muss ich sagen. Also teilweise bis 80-90% männliche Professoren und das ist schon spürbar in dem Feld oder also auch sichtbar und prägt, glaube ich, die Forschungsumgebung sehr stark. Ich denke schon, dass sich da in den letzten Jahren was tut und insofern ist für mich die Frage, wie kann man das unterstützen und wie kann man das öffnen, weil ich glaube, es ist auch für das Fach wichtig, sich da irgendwie anders aufzustellen, andere Perspektiven und zu ermöglichen. Und insofern fand ich es total interessant, dass gerade in den letzten Jahren ziemlich spannende und auch kritische, interessante Forschung gerade von Frauen in diesen Feldern auch gemacht wird, sowohl in der Wissenschaftsphilosophie eben auch als in der Ökonomiegeschichte. Forschung, die eben stärker auch sozialkritische Perspektiven integriert, sozialkritische Perspektiven eben konkret auch auf ökonomische Theorie oder auch Fragen der Ausgrenzung und Ausblendung in philosophischen Wissenstheorien, Felder, die sehr theoretisch klingen, aber wo es, glaube ich, trotzdem wichtig ist, solche kritischen Fragen einzubauen in den Fokus, in die Perspektiven. In dem Feld tut sich eigentlich viel und ich glaube, es geht auch darum, wie man sich da gegenseitig verstärken kann und sowas mehr einbringen kann in die Forschung, in die Fragestellungen. Auch weil ich merke, dass man vielleicht darüber ein Publikum abholt, weil ich sage, sind vielleicht männerlastige Disziplinen. Gleichzeitig denke ich mir, vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, gerade dort mehr Gehör zu verschaffen. Wäre meine Hoffnung. Schauen wir, wie es weitergeht.
Hast du denn vielleicht auch den Eindruck, also die feministische Wissenschaftskritik gibt es ja schon in diesem Sinne sehr lange, aber es war ja innerhalb der Universitäten, der akademischen Welt oft ein sehr marginalisierter Bereich. Und hast du das Gefühl, dass da auch wie eine gewisse Kontinuität vielleicht besteht, auch von diesen Kolleginnen, die du erwähnt hast, die eben in der Ökonomiegeschichte oder eben auch in der Geschichte, also Philosophiegeschichte unterwegs sind oder andere Zugänge auch haben? Hast du das Gefühl, da gibt es wie so eine Verbindung auch zu diesen Anfängen feministischer Wissenschaftskritik an den Universitäten oder ist es so quasi ein, wir setzen nochmals neu an? Wie erlebst du das?
Ja, gute Frage. Und ich muss das ehrlich sagen, also großer Respekt. Wir stehen natürlich alle auf den Schultern von Riesinnen, das ist sowieso klar. Also dass es all diese Felder gibt und die wahnsinnig wichtige Türen geöffnet haben. Also sowohl feministische Wissenschaftskritik als auch diese strenge feministische Ökonomie, die natürlich wichtige Fragen, also gerade zu Care-Arbeit und in all diese Richtungen aufgemacht haben. Vielleicht ist das der Punkt, den ich machen will, was ich für die heutige Zeit interessant finde, ist genau diese Fragestellungen einzubringen, quasi in einen Mainstream-Diskurs oder genau an den Orten, wo es Leute vielleicht auch nicht erwarten, dass das jetzt kommt oder vielleicht eben gerade auch im Hinblick auf Workshops, Konferenzen und oder auch Lehrveranstaltungen, das so zusammenzustellen, dass sozusagen das einfach Teil des Themas schon ist und quasi dann nicht unter gefühlt wie einem Separatlabel dann verhandelt wird, sondern dass das einfach Teil auch der breiten Auseinandersetzung werden kann. Und das ist vielleicht so das Scharnier, an dem ich denke, dass es wichtig ist, heute auch weiterzuarbeiten.
Mhm. Ja, liebe Monika, ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr dichte Gespräch und total spannenden Einblick auf diese Fragen von geistiger Tätigkeit als Arbeit und die Fragen eben von ökonomischen Bedingungen. Und gerade auch, was das in Bezug auf die eigene Position auch bedeutet. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Forschung und dass du dich weiterhin in sehr vielen unterschiedlichen Feldern bewegen kannst und da gewissermaßen an deinen Fragestellungen, dem, was dir unter den Nägeln brennt, weiter forschen kannst.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und für den Austausch.
Liebe Zuhörende, herzlichen Dank für euer Interesse.